Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sich so intensiv in historische Tatsachen hineinversetzen, dass daraus lebendige Geschichten werden, die Millionen Leute lesen wollen, darauf hat der Autor und Kurator Florian Illjes eine Art Erfolgspatent. Ganz egal, ob er über den Sommer des Jahrhunderts 1913, über Caspar David Friedrich oder jetzt über den Alchemisten Johannes Kunkel schreibt. Träume aus Feuer heißt sein neues Buch und ich freue mich, mit ihm darüber sprechen zu können. Guten Morgen in die Schweiz. Hallo Florian Illjes.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie sind vermutlich gerade viel mit Ihrem neuen Buch unterwegs und ich frage mich, wenn Sie so Veranstaltungen damit haben, wie erleben Sie das? Warum kommt diese Art Geschichte zu erzählen, wo Sie einen so mitnehmen in die Vergangenheit, bei den Menschen, bei Ihren Lesern so gut an? Ist das die alte Sehnsucht, durch die Zeit reisen zu wollen?
Ich glaube, es geht all den Leserinnen und Lesern so wie mir. Man will eigentlich viel, viel mehr über die Geschichte wissen. Man will das verstehen. Man will begreifen, wie eigentlich all die Menschen vor uns gelebt haben. Aber Geschichtsbücher lassen einen so selten wirklich zurückreisen, weil sie Schwarz-Weiß-Fotos haben und viele Fakten und das Lebensnahe, das Atmosphärische fehlt. Und das hat mich selbst immer so gestört, das hat mir selbst immer so gefehlt, dass ich irgendwann beschlossen habe, dann mit dem Buch 1913 es selbst anders zu machen, um lebensnahe Geschichte erzählen zu können. Und ich freue mich, dass so viele mit mir auf diese Zeitreisen gehen wollen.
Und wie Sie das hinkriegen, dass man buchstäblich das rubinrote Glas von Johannes Kunkel in der Sonne funkeln sieht, darauf freue ich mich, dass wir gleich darüber sprechen. Florian Illjes, gleich mehr über Träume aus Feuer. Träume aus Feuer, der Alchemist von der Pfaueninsel, so heißt das neue Buch von Florian Illjes. Es führt ins Barockzeitalter, ins 17. Jahrhundert, genauer ins Jahr 1685, als der Alchemist Johannes Kunkel vom großen Kurfürsten die Pfaueninsel geschenkt bekommt, um dort mit seinem funkelnden Rubinglas zu experimentieren. Florian Illjes, dieser Johannes Kunkel, ich dachte beim Lesen Ihres Buchs, der ist ja schon wie eine Romanfigur, das ist so ein mutiger Träumer. Der unermüdlich versucht, seine Träume auch wahr werden zu lassen. Aber gleichzeitig ist er auch Verfasser eines Standardwerks über die Glasmacherkunst seiner Zeit. Also er hat auch so wissenschaftliche Ambitionen. Was war das für ein Typ von Mensch?
Ja, er erschien mir eben genau auch wie ein wunderbarer Held für ein Buch, gerade in seiner Zerrissenheit. Das ist wirklich ein Mann des Barocks, offenbar sehr lebensfreudig, sehr lebenslustig, auch sehr eitel. Er zwirbelte immer seinen Schnurrbart, er bildet sich selbst ab in seinen Büchern. Also ein sehr machtbewusster, ein sehr selbstbewusster Mensch, zugleich ein besessener Wissenschaftler. Er experimentierte den ganzen Tag, die ganze Nacht in seinem Labor mit irgendwelchen Substanzen und goss irgendwas zusammen und schaute dann, ob was Besonderes dabei herauskam. Und bevor er dieses traumhafte Glas entwickelte, hat er auch schon das Phosphor entwickelt, also das Phosphor nachgebaut und chemisch verstanden, was da leuchtet, wenn das Phosphor leuchtet. Also das ist offenbar eine Figur, der sich besonders um leuchtende Stoffe, um das Glas, um das Phosphor gekümmert hat und vielleicht deshalb auch so eine ideale Figur, wenn man aus heutiger Zeit zurückblickt und dann das Funkeln, das Leuchten der Vergangenheit entdecken will.
Und dieses Glas, dieses Rubinrote, das gibt's ja noch. Durften Sie sich da ein Stück ausleihen und auf den Schreibtisch stellen zur Inspiration beim Schreiben?
Nein, das ist so kostbar und so zerbrechlich, dass ich mich nur mit meinen Augen dem nähern konnte. Immerhin auf Zentimeter Nähe im Stadtmuseum in Berlin gibt es einige kostbarste Stücke, aber nur die jeweilige Kuratorin darf die anfassen mit weißen Handschuhen und ich durfte sie aber quasi einatmen. Das ist für mich schon sehr wichtig. Ich brauche die Atmosphäre dieses Stoffes, ich brauche das Funkeln des Glases in der Sonne, so wie ich für meine Bücher die Atmosphäre auf der Pfaueninsel brauche, um das lebendig beschreiben zu können und natürlich auch die Objekte der Begierde, also diese rot-purpur leuchtenden Gläser.
Diese Pfaueninsel, die der große Kurfürst Friedrich Wilhelm dem Kunkel geschenkt hat, damit er dort seine Arbeit im Geheimen vorantreiben konnte. Vielleicht können Sie uns die mal beschreiben, was das für eine Insel in der Havel ist, damit unsere Zuhörer sich das auch vorstellen können.
gerne, denn es ist für mich von meinem ersten Tag an in Berlin der wichtigste Fluchtpunkt eigentlich, weil es ist alles anders als in Berlin. Es ist still dort und nicht laut. Es ist schön dort und nicht hässlich. Und es ist magisch dort und nicht profan wie in Berlin. Und offenbar war es genauso auch schon damals. Es ist ein kleines Eiland inmitten der Havel. Und das wurde auserkoren, wie auch schon in Murano vor Venedig wurde die Glasmacherkunst auf eine Insel ausgelagert. Aus zwei Gründen. Man sollte schnell löschen können, wenn es brennt. Und man wollte, dass die Geheimnisse bei dem blieben, der die Rezepte kannte für das besondere Glas. Und deswegen also schenkte der große Kurfürst dieses kleine, nur mit Eichen bewachsene Eiland dem Johannes Kunkel, und er durfte darauf seine Glashütte bauen und eine Brauerei errichten, denn die Glasarbeiter, die arbeiten den ganzen Tag bei irrwitzigen Temperaturen, also ungefähr den genauen Temperaturen vom letzten Wochenende. Das haben sie jeden Tag an ihrer Arbeitsstätte, und deswegen mussten sie 4 bis 5 Liter Bier am Tag dabei trinken. Und das wurde sozusagen in einer eigenen Inselbräu auf der Pfaueninsel dazu gebraut.
Und dieses Geheimnisvolle, dass sie da auf Inseln geschickt wurden, um zu experimentieren, das lag auch daran, weil die Glaskunst ja eben auch richtig viel Geld einbringen konnte, nicht?
Ja, das war ein richtig großes Wirtschaftsunternehmen. Der große Kurfürst füllte damit seine Kassen auf mit diesem Glas, was dort entstand. Es war letztlich vor dem Tesla das erste Luxusgut aus Brandenburg. Danach kam 300 Jahre nichts mehr, bevor der Tesla kam. Nein, die haben wirklich sehr viel Geld damit gemacht. Es wurde eben, weil es so gut war, was Johannes Kunkel da vollbrachte, an allen europäischen Höfen geschätzt, und bis heute gilt es als das schönste und vollendetste Glas des deutschen Barock.
Jetzt ist dieser Johannes Kunkel, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, quasi schon an sich wie eine Romanfigur, aber die anderen Figuren, die Sie da beschreiben, sind auch wirklich witzig, skurril. Der große Kurfürst und seine Frau Dorothea vor allem. Und der Kurfürst, der hatte ja zumindest in Ihrem Buch ein richtig enges Verhältnis zu Kunkel. Was hat denn diese beiden so unterschiedlichen Männer eigentlich verbunden?
Ja, das ist dokumentiert, dieses enge Verhältnis. Es ist dokumentiert durch die Eifersucht der anderen am Hofe. Also der Alchemist Kunkel hatte den Titel eines geheimen Kammerdieners, und die anderen Kammerdiener, die waren sehr eifersüchtig, dass er diesen direkten Zugang zum Kurfürsten hatte. Und wir wissen, dass der Kurfürst mit seinem Boot immer wieder auf die Pfaueninsel fuhr, um sich mit Kunkel zu besprechen, zu beraten. Wir wissen es nicht, was sie besprochen haben. Was sie verbunden hat, waren die Komplikationen einer Patchwork-Familie. Beide waren in zweiter Ehe verheiratet. Beide mussten mit den Komplikationen umgehen, dass da viele Kinder aus unterschiedlichen Ehen waren. Dorothea, diese Kurfürstin Dorothea ist die große Hauptdarstellerin eigentlich dieses Buches. Eine heldenhafte Frau, Gönnerin des Johannes Kunkel, und sie ist eigentlich eine wirklich ganz moderne Frau, die diesen großen Kurfürsten auf allen Schlachtzügen begleitet und die größte Sammlerin auch des Glases von Kunkel schon zu Lebzeiten wird. Also wir haben hier neben Kunkel dieses Kurfürstenpaar und natürlich die Pfaueninsel selbst als Hauptdarsteller.
Und diese Dorothea, Sie haben schon gesagt, die begleitet ihren Mann sogar auf Feldzüge, dann schlafen die beiden da im Doppelbett. Das dürfte auch ziemlich einmalig in der Zeit gewesen sein.
Vollkommen einmalig. Sie geht auf jeden Feldzug, auf jeden Schlachtzug mit. Und das führt auch zu dem völlig einmaligen Ergebnis, dass wahrscheinlich der große Kurfürst der einzige Herrscher des europäischen Barock war, für den keine einzige Mätresse dokumentiert ist.
Ja, das ist wirklich wahrscheinlich einmalig. Das ist auch sehr amüsant, wie Sie das beschreiben, überhaupt die Szenen am Hof. Da zum Beispiel gibt es da auch einen Leibarzt, Dr. Menzel, der verordnet dann dem Kurfürsten gegen seine Gicht und die Nierensteine gar keine Medizin, sondern lässt irgendwelche Laozi-Sprüche ab. Gab es den wirklich oder haben Sie sich den ausgedacht?
Nein, ich bin ja, auch wenn ich versuche, sehr anschaulich, sehr lebhaft und lebensnah zu erzählen, ein Sachbuchautor. Und natürlich gab es diesen Christ Experimental, und er hat tatsächlich als erster in Deutschland überhaupt über die chinesische Sprache Bücher verfasst, ein riesiges Übersetzungswerk, ein deutsch-chinesisches Wörterbuch, deutsch-lateinisch-chinesisches Wörterbuch verfasst, und man weiß, dass er ausschließlich sich diesen chinesischen Weisheiten widmete und leider immer weniger der Gesundheit seines Kurfürsten.
Florian Iljes, Sie können sich ja inzwischen längst aussuchen, worüber Sie schreiben. Was muss denn überhaupt so eine Figur und einen Stoff haben, damit Sie Lust kriegen, sich damit zu befassen?
Ich habe, Sie können sich vorstellen, in meinem Kopf sind ganz, ganz viele historische Figuren, die da miteinander reden, die durch meinen Kopf spazieren gehen und die mir versuchen, Geschichten aus ihrer Zeit zu erzählen. Und da sind jetzt natürlich auch wieder ganz viele neue, die sich da mit meinen alten Helden, also mit den Kindern der Familie Mann, mit Caspar David Friedrich und Johannes Kunkel im Kopf unterhalten. Und manchmal spüre ich, oh, diese Figur, auf diese Figur habe ich Lust, in diesem Feld, in diesem Reich bin ich noch nicht gewesen. Also wenn da was zusammenkommt, dass ich das Gefühl habe, hier ist eine Figur oder eine Frau, ein Mann, von dem es zu erzählen lohnt, und ich auch das Gefühl habe, ich kann für mich und auch für meine Leserinnen und Leser ein Reich, ein Land betreten, in dem ich noch nie war, ein gedankliches, einen Erzählraum, dann habe ich Lust und dann lege ich los und ich bin mittendrin im Nachdenken, wohin das beim nächsten Mal führen könnte.
Und wenn Sie sagen, dann lege ich los, was heißt denn das? Also wie gehen Sie es dann an? Sitzen Sie dann erstmal eine ganze Zeit in Bibliotheken und Archiven oder gehen Sie mit Ihrem Zelt auf die Pfaueninsel und holen sich da eine Zeltgenehmigung, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also auf der Pfaueninsel möchte ich nicht schlafen. Die Pfauen sind zu laut, sie machen ja wirklich ungeheure Geräusche, aber genau so dürfen Sie sich's vorstellen. Ich brauche zwei Dinge. Ich brauche erstmal alle Fakten, die irgendwie verfügbar waren, über einen Gegenstand. Das war bei der Familie Mann, bei meinem Buch Wenn die Sonne untergeht, einfacher, weil alle Manns geschrieben haben, Tagebuch, Briefe. Oder jetzt bei Johannes Kunkel war es schwierig, weil wenig erhalten ist aus dieser Zeit. Die Preußen haben ausschließlich Rechnungen aufgehoben. Also ich habe alle Rechnungen von Johannes Kunkel gesehen und eingesehen, wofür er Geld ausgegeben hat. Und am Ende soll er auch dein Geld wieder zurückzahlen. Deshalb brauche ich als zweites immer Atmosphäre. Wenn ich über Caspar David Friedrich schreibe, dann muss ich mich an den Strand der Ostsee setzen, um die Sonne dort untergehen zu sehen, um das dann in meinem Buch zu beschreiben. Und wenn ich über Johannes Kunkel auf der Pfaueninsel schreibe, dann muss ich so oft wie möglich auf diese Insel, um sie im Lauf aller Jahreszeiten zu erleben. Und genau diese Stimmung jetzt, diese Sommerstimmung, die wir jetzt Ende Juni, Anfang Juli haben, die wird im Buch sehr ausführlich beschrieben, weil ich genau vor einem Jahr eben so viel da war, und dann lasse ich diese Geräusche, die Sonne, das Licht, das Wasser, die Wolken über mir sehr auf mich wirken und mache mir sehr viele Notizen, und die verbinde ich dann im Buch mit den Fakten. Aber die Natur ist eigentlich immer die stille Hauptdarstellerin, denn wenn wir heute auf einen Baum schauen oder auf eine Wolke über uns, dann ist das natürlich genau derselbe Eindruck, dasselbe Gefühl, wie es Johannes Kunkel auf der Pfaueninsel hatte, zumal das herrlicherweise so ist, dass dort drei Eichen noch stehen, die 400 Jahre alt sind, also wirklich noch seit Kunkels Zeiten dort stehen, und ich habe mich sehr oft an ihren Stamm gelehnt und meine Ohren gespitzt. Und sie haben mir ein bisschen was von damals erzählt.
Na, dann sind wir gespannt, was wir als nächstes von Ihnen zu lesen kriegen. Florian Iljes, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute.
Ich danke Ihnen sehr.
Und das Buch Träume aus Feuer, der Alchemist von der Pfaueninsel, ist im Verlag Pfaueninsel erschienen und das Buch kostet 20 Euro. Einen neuen, den vorerst letzten Teil unserer Reihe zum großen amerikanischen Roman. Die ganzen Folgen, die finden Sie aber weiterhin in unserer Audiothek. Und heute geht's um einen Roman aus dem Jahr 1997. Da veröffentlichte Philip Roth Amerikanisches Idyll. Ein Buch, das hinter der perfekten Fassade so einige Abgründe auslotet. Undine Fuchs.
Stories made in USA.
Schon viele erste Sätze haben Literaturgeschichte geschrieben. Seinen 1997 erschienenen Roman Amerikanisches Idyll allerdings lässt der US-Autor Philip Roth nicht mit einem Satz beginnen. Ihm reichen zwei Worte, die einen Spitznamen bilden. Der Schwede. So ruft man in den 40er Jahren in New York einen Jungen, der eigentlich auf den Namen Seymour Le Woff hört. Und der mit seiner großen Statur, den blonden Haaren und den blauen Augen zwischen seinen Highschool-Mitschülern emporragt. Er ist der Star im Baseball, Basketball und Football. Der schillernde Held eines ganzen Viertels von Juden der Nach-Einwanderungsgeneration.
Ja, wohin er auch blickte, die Menschen liebten ihn. Die Bonbonverkäufer, denen wir Jungen auf die Nerven gingen, nannten uns andere »He, ihr Nein« oder »Lasst das, Kleiner«. Ihn aber nannten sie respektvoll »Schwede«.
Ein perfekt assimilierter Jude, Erbe der von seinem Vater aufgebauten Fabrik für Damenhandschuhe. Später wird er der liebende Ehemann einer ehemaligen Miss New Jersey, der zugewandte Vater der gemeinsamen Tochter Mary. Das Kind stottert. Ansonsten scheint es tatsächlich das titelgebende amerikanische Idyll zu sein. Bis 1968 eine Ladung Dynamit diese ideale Familie zerreißt. Die zauberhafte Tochter Mary ist zur Aktivistin gegen den Vietnamkrieg und zur Bombenlegerin von Old Rimrock herangewachsen. Bei einem von ihr als Protest verübten Anschlag stirbt ein Mann. Mary taucht ab.
Die Tochter, die ihn aus dem ersehnten amerikanischen Idyll in etwas hineinstürzt, das dessen Gegensatz und Gegner ist. In die Raserei, die Brutalität und Verzweiflung der Gegenidylle. In den typisch amerikanischen Amoklauf.
Philip Roth gehört zu den wohl größten Romanciers der Literaturgeschichte. Immer wieder versetzte er seine Texte mit autobiografischen Elementen. Gerne mittels eines Schriftsteller-Alter-Egos namens Nathan Zuckerman. Der tritt auch in Amerikanisches Idyll als Erzähler auf. Die beiden verbindet ihre Herkunft als Kind assimilierter Juden in Newark. Die USA bedeuten für sie das Versprechen, dass Arbeit und vor allem Anpassung zu gesellschaftlicher Akzeptanz und persönlichem Glück führen würden. Doch wer ständig bemüht ist um die perfekte Oberfläche, der hüllt aus. So zumindest liest es sich bei Roth. Dass Mary seit ihrer Geburt stottert, deutet eine Sprechtherapeutin schon früh als Aufbegehren gegen die makellosen Eltern. Auch als der Schwede sich nach dem Anschlag auf die Suche nach Mary begibt, führt eine ihrer Weggefährtinnen ihre Gewalttat auf den elterlichen Perfektionsdrang zurück. In der Verfilmung von 2016 klingt das so.
Ich würde gern mit ihr sprechen.
Sie würde nicht gern mit Ihnen sprechen. Oder dieser Mutter.
Sie wissen nichts über Ihre Mutter.
Lady Dawn? Die Tochter der Schönheitskönigin und des Kapitäns des Footballteams? Was für ein Albtraum für ein Mädchen mit einer Seele.
Dawn ist aber keine Schönheitskönigin. Sie arbeitet auf der Farm den ganzen Tag.
Sie arbeitet auf einer Farm wie eine Oberschichtlandbesitzerin.
Oberschicht, ihr Vater war Klempner!
Wie der private, so ist auch der weltpolitische Traum der USA bei Roth eine Illusion. Der eigene Aufstieg wird erkauft durch die Ausbeutung anderer, die dafür teuer bezahlen. In amerikanisches Idyll lassen die Bilder des Vietnamkriegs in den Medien und die zunehmende Radikalisierung der Protestbewegung auf den Straßen diese verdrängte Gewalt ins eigene Land und die eigene Familie einbrechen. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten wird in diesem Jahr 250 Jahre alt. Schon damals verankerte man The Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück also, als Grundpfeiler im Selbstverständnis des Landes. Philip Roth hingegen ist der Autor der amerikanischen Unhappiness. Unter seinem Blick entpuppt sich die glänzende Oberfläche des amerikanischen Versprechens als Scheinheiligkeit. Was Roth schon ahnte, tritt heute offen zutage. Und noch etwas lässt sich gegenwärtig beobachten, das Roth schon lange wusste. Dass politische Konflikte eben nicht nur in der Ferne der Politik ausgetragen werden, sondern Familien, Biografien, ja Körper durchdringen.
Undine Fuchs über Philip Roths Roman Amerikanisches Idyll. In der deutschen Übersetzung von Werner Schmitz ist das Buch beim Hansa Verlag erschienen für 16 Euro. Und unsere Reihe zur Great American Novel finden Sie komplett in unserer Audiothek oder auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Angelika Klössendorf ist eine der aufregendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur. Sie hat in ihrer vielbeachteten Mädchentrilogie auf beeindruckende Weise von Armut, familiärer Gewalt, von Heimkindheiten und von der rettenden Kraft des Lesens erzählt. Jetzt ist ein neues Buch von Angelika Klössendorf erschienen, wieder mit einem kurzen Titel. Das Buch heißt nämlich schlicht und einfach Trost und Jörg Margenau hat es für uns gelesen. Dieser Titel Trost, das passt für mich eigentlich sofort zu Angelika Klössendorf, dachte ich, denn in all ihren Büchern gibt es zwar immer traurige Figuren, finde ich, aber auch immer etwas Tröstliches in der ganzen Tristesse. Wie ist das diesmal?
Ja, das stimmt. Und das ist auch in diesem Buch genau so, dass man sich eigentlich fragt, wie kommt das, dass es doch so eine Lebenszuversicht gibt dieser Figuren, die alle aus irgendwelchen schwierigen Verhältnissen kommen und gesellschaftlich eher depraviert sind. In diesem Buch ist es vielleicht ein bisschen weniger so der Fall. Trost, jeder Mensch auf der Welt braucht Trost, heißt es dann ganz am Ende des Romans, da läuft es eigentlich drauf zu. Und dass der Trost braucht, das ist kein schlimmer Gedanke, es wäre erst dann schlimm, wenn es keinen Trost gäbe. Aber erzählt wird eigentlich, wie die Figuren auch lernen, dass sie trostbedürftig sind und es annehmen. Trost ist was, was nicht selbstverständlich ist, ja. Und dieser Weg dahin, das ist vielleicht das, was in diesem Buch das Eigentliche ist. Also die Trostbedürftigkeit akzeptieren und sich und den anderen darin annehmen.
Und was erzählt denn Angelika Klössendorf? Denn es ist ja doch immer auch nah an ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ist das auch jetzt so eine autofiktionale Erzählung?
Das würde ich nicht sagen, aber es gibt eine Hauptfigur, die einige Elemente ihrer Biografie mitbekommen hat. Das ist die Rita, eine Frau Mitte 60, mit der geht das erste Kapitel los. Das wird aus ihrer Perspektive erzählt und sie hat eine Kinderheimkindheit, ist in der DDR aufgewachsen, ist Schriftstellerin, also da gibt es durchaus Verbindungen. Allerdings ist es dann eine Figur, mit der Klössendorf sich eher verabschiedet oder die sie von sich wegschreibt, denn diese Rita schreibt Bücher über Tiere, die in der Geschenkabteilung landen. Das kann man von ihr jetzt sicher nicht sagen. Aber sie ist eine Figur, die in dieses Werk sehr reinpasst. Eigensinnig, reizbar, aber auch ganz unsicher und zerbrechlich. Also beziehungsmäßig schwierig mit Männern hat sie zwar immer wieder zu tun, aber sie weiß, dass sie eigentlich nur braucht, um den Vater zu suchen und sich dann auch zu verabschieden. Und eigentlich will sie sich auch von dem Freund, mit dem sie zusammenlebt, seit 11 oder 12 Jahren, wollte sie sich schon längst trennen, ohne das dann vollzogen zu haben. Das ist auch ein sehr klüssendorfsches Element. Aber diese Figur, und man muss dazu sagen, der Roman spielt im Jahr 2022, als der Ukraine-Krieg beginnt und die Corona-Pandemie noch herrscht. Und das macht auch die Vereinzelung und Vereinsamung der Menschen noch deutlicher, also die äußere Situation. Und Rita, da ist dann eigentlich der Roman fast schon zu Ende, fällt am Ende des ersten Kapitels ins Koma, weil sie von einer Wespe gestochen wird und eine Allergie erleidet und wacht dann auch für den Rest des Buches nicht mehr auf. Dann geht es nämlich ganz anders weiter.
Also das schafft sie ja immer, dass sie das auch manchmal sogar in so eine fantastische Ebene oder sehr fantasievolle Ebene bringt, was sie da auch an eigenem Erleben mit reinbringt in ihre Literatur. Wie macht sie das so sprachlich auch?
Ja, sie ist in diesem Buch, weitet sich das dann, würde ich sagen, fast zu einem Gesellschaftsroman oder Familienroman. Eine moderne Familie, die disparat ist. Also die beiden, die sind auch nicht verheiratet. Es gibt eine Tochter, Jane, die Tochter von Joachim. Und das sind dann die beiden Gestalten, aus deren Perspektive im Wechsel erzählt wird. Und das Reizvolle daran ist, dass sie dann mal aus der Binnenperspektive erzählt werden. Es ist autorial, aber doch immer ganz dicht an diesen Figuren dran und aus deren Perspektive. Und dann aber aus den Augen der anderen beschrieben werden, sodass es da immer auch einen Widerspruch gibt zwischen der Selbstwahrnehmung und der Außenwahrnehmung. Und das ist ganz fein gemacht und schiebt sich dann so ineinander mit den verschiedenen Blickweisen auf das Leben und wie sie damit umgehen. Es sind auch völlig unterschiedliche Lebenssituationen. Ja, der Joachim ist ein Herr Ende 60, 68 Jahre alt und hat mit dem Älterwerden zu tun, tröstet sich dann sehr schnell über den Verlust seiner Freundin Rita, indem er sich in die Schwester des Nachbarn verliebt, eine sehr viel jüngere Frau. die so ein bisschen doof ist. Jedenfalls redet sie immer komische Sachen und macht so Kunsthandwerkliches. Und die Kinder verstehen das eigentlich nicht, warum er sich jetzt in sie so schnell verliebt. Aber er muss halt irgendwie jung bleiben. Und die Tochter Jane ihrerseits, die ist 18 Jahre alt und will Abi machen, schmeißt das dann aber und hat so die Probleme mit dem Erwachsenwerden. Und so kriegt man auf ganz feine und einfache Weise einen Blick auf die Gesamtheit des Lebens zu verschiedenen Positionen und aber auch gesellschaftlich ganz andere Positionen. Und das ist auf die schlichte und einfache und klare Weise, wie Klüssendorf schreibt, finde ich sehr, sehr, sehr gut und eindrucksvoll gemacht.
Also eine Empfehlung von Jörg Margenau. Er hat das neue Buch von Angelika Klüssendorf gelesen und uns vorgestellt. Trost heißt der Roman, erschienen beim Pieper Verlag. Das Buch hat 208 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik. Mein Name ist Ralf Krestel und zwar habe ich letztes Jahr ein Buch gelesen, das für mich sehr einschneidend war. Ich wollte mir eine Auszeit nehmen in Brandenburg, wollte da in den Wald gehen zum Fotografieren. Genau, wollte mir halt noch irgendwie so eine Lektüre mitnehmen. Und ja, bin dann da so auf das Buch Siddhartha gestoßen von Hermann Hesse. Ja, im Endeffekt geht es um einen Jungen aus Indien, der versucht, sich selbst zu finden. Das Spannende sind halt so die Erkenntnisse, die er dann am Ende des Tages hat. Also ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, speziell in der heutigen Zeit ist es halt so, dass wir ja manchmal irgendwie so ein bisschen vergessen, im Hier und Jetzt zu leben. Und das Buch schafft das ganz gut, da auch wieder so den Fokus drauf zu lenken.
Ralf Krestel liest in Augsburg Hermann Hesses Siddhartha. Als Taschenbuch ist der Roman im Suhrkamp Verlag zu haben. 128 Seiten kosten 10 Euro. Große Bühne für die jüngere Gegenwartsliteratur. Gerade erst ist das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt über die Bühne gegangen. Da startet in Hildesheim das wichtigste Festival für junge Literatur im deutschsprachigen Raum, Prosa Nova. Das gibt es seit 2005 alle 3 Jahre. Und bei dieser Veranstaltung, da kann man oft auch sehen, was den angehenden Betrieb so umtreibt. In diesem Jahr stehen Themen wie Mehrsprachigkeit und Diversität im Vordergrund. Einer der Mitgründer von Prosa Nova ist der Hansa-Lektor Florian Kessler und mit ihm bin ich jetzt in München verbunden. Hallo Herr Kessler, schön Sie zu sprechen.
Hallo, freue mich.
Sie haben ja kürzlich der guten Literatur schlechte Zeiten attestiert, so hat die FAZ Sie zitiert. Wie meinen Sie das denn, Herr Kessler?
Ja, das ist ein komischer Spagat. Ich bin gar nicht so gut im Stretching und es ist ein bisschen schmerzhaft, das so auszudrücken, aber ich glaube zurzeit zutiefst an Literatur. Ich finde, es gibt unglaublich viele tolle Diskussionen um Bücher. Es gibt einfach großartige Lektüren. Es passiert ganz, ganz viel ästhetisch. Das wird man auch in diesem Festival in Hildesheim sehen. Und gleichzeitig hat es Literatur definitiv schwerer. Egal, mit wem man spricht, in der Branche und auch außenrum, merkt man, dass es eine echte Lesekrise, eine echte auch Kaufkrise von Büchern gibt, dass da was total ins Rutschen gekommen ist und sich sehr, sehr stark verändert und es einfach unglaublich schwierig ist, Öffentlichkeit für Bücher zu finden.
Aber ja nicht für alle Bücher, also weil zum Beispiel bestimmte Segmente wie jetzt New Romance oder all das, das läuft ja ziemlich gut. Was bleibt denn da unterm Radar Ihrer Meinung nach?
Ja, kann man drüber streiten. Also wenn Sie ja 3 Lektorinnen und Lektoren hinsetzen, werden Sie da sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Aber ich würde erstmal sagen, dass das, was wir lange Zeit in der Kulturkritik diskutiert haben, was viele, viele Menschen in ihrem Leben und ihren Biografien beschäftigt hat, nämlich eine Literatur, die tatsächlich Probleme verhandelt, die auf irgendeine Art und Weise zur Gegenwart beiträgt, dass die tatsächlich teilweise durch immer noch leichtere Stoffe ersetzt wird, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das ist nichts Schlimmes. Unterhaltung ist auch was Tolles und Leichtigkeit ist ein sehr schönes Gefühl. Aber ganz, ganz klar hat eine bestimmte Art von Literatur nenne ich es mal, ist richtig, richtig schwer. Das kann man auf jeder Bestsellerliste sehen, auf der man die einfach nicht mehr entdecken kann.
Was mir jetzt, ich war ja auch gerade beim Bachmann-Wettbewerb und habe da auch mit vielen Leuten gesprochen, was mir da aufgefallen ist, dass die jungen Autorinnen, die dort aufgetreten sind, doch sehr viel autofiktional schreiben. Und da habe ich dann auch gehört, weil ich gesagt habe, ja, wo sind denn die fiktionalen Autoren, die wirklich sich was ausdenken? Und dann höre ich auch von Lektoren, ja, sowas verkauft sich gar nicht. Stimmt das?
Ja, das stimmt tatsächlich, glaube ich auch. Ich habe das Gefühl, dass das wiederum, ich hatte zuerst gesagt Lesekrise, dass wir tatsächlich auch einfach ein großes Problem haben, sich überhaupt auf komplexe Erzählwelten, andere Welten einzulassen. Ich kenne das von mir selbst. Ich bin auch teilweise in diesen sozialen Medien und so weiter unterwegs. Und ich merke, dass ich vor ein paar Jahren anders lesen und konzentrierter lesen und mich tiefer in ästhetische Kunstwerke einlassen konnte, als es mir zurzeit vorkommt. Das ist erstmal ein totales Grundproblem. Und ich denke, dass das schon damit zu tun hat, dass sinnvollerweise und schönerweise Menschen auch von ihren Herkünften, von ihren Geschichten und so weiter erzählen. Aber gerade gibt es da ganz, ganz klar einen riesigen Überschwang. Und es ist super schwierig, einen Roman in der dritten Person Singular, der eine völlig fremde, wilde Geschichte zerklüftet, fragmentiert erzählt. Das ist gerade tatsächlich das, was man tunlichst meiden sollte, wenn man Bücher an die Menschen bringen möchte.
Und dann sagen ja auch viele, dass diese sogenannte Midlist wegbricht, dass es die eigentlich gar nicht mehr gibt. Was ist denn das eigentlich?
Ja, auch darüber kann man wieder streiten. Gibt es bestimmt viele Definitionen. Ich würde vor allem sagen, dass es früher in dieser sogenannten Mischkalkulation der Verlage, in denen es ein paar tolle Bestseller und wichtige Bücher gab, die sehr, sehr viel gelesen wurden und eben man sich auch einiges leistete, tolle Gedichtbände und Essaybände und wirklich kleinere Sachen. Und dazwischen gab es auch immer ganze tolle Autorinnenkarrieren, die darauf aufruhten, dass man auf jeden Fall seine um die 10.000 Leserinnen fand und einige Leserlesungen hatte und so weiter. Und das ist total ins Rutschen gekommen. Diese Midlist ist eigentlich fast nicht mehr da. Es geht so sehr in diesem Buchhandel darin, wie, glaube ich, bei vielen kulturellen Sachen, immer neue Sachen auszupacken, durch die Manege zu treiben. Man nennt das auch Novitäten getrieben, dass überhaupt einfach immer nur was ganz Aktuelles da sein soll. Aber da geht es auch ganz stark darum, immer die nächste Geschichte, die nächste Autorin. Es ist unglaublich mühsam geworden, als Midlist überhaupt einfach nur in der mittleren Range zu verkaufen und das auch über ein paar Bücher stabil zu halten.
Und das muss auch eigentlich einen ungeheuren Druck auch erzeugen, gerade auf jüngere Autorinnen und Autoren, die ja wahrscheinlich dann von ihren Agenten oder von ihren Lektoren von Anfang an gesagt kriegen, das muss unglaublich erfolgreich werden. Was ja früher haben ja viele heute sehr wichtige Autoren, die sagen, sie haben erstmal 10 Romane für die Schublade geschrieben. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ja, also das gibt es tollerweise schon noch. Ich finde eigentlich ganz erstaunlich, eines der schönsten und ermunterndsten Phänomene als Lektor, dass die Menschen weiter schreiben und ganz viel ausprobieren und auch sehr, sehr ausdauernd sind, sehr an sich glauben. Aber man muss jetzt noch einen Aspekt dazu nehmen, wenn man über dieses Wegbrechen der Midlist spricht. Und das ist, dass sich tatsächlich im Buchmarkt auch etwas verschiebt. Es gibt eben eine Konzentration, es gibt immer mehr Buchhandelsketten, die übernehmen. Und es gibt gleichzeitig die großen Konzernverlage, die mit sehr großen Kampagnen einzelne Bücher immer noch sehr groß kriegen. Und das überstrahlt natürlich diese Midlist ganz stark. Und das ist auch eben für das Schreiben definitiv so. Eigentlich hat man von Anfang an das Gefühl, Debütantinnen haben das ganz stark. Sie müssen, wenn, dann muss alles von Anfang an ein riesiger Deal sein. Es muss eben so Karo-Wahl-mäßig, keine Ahnung, sein, dass man mit einer Agentur und so weiter an den richtigen Verlag kommt, dass das richtig rausgestellt wird und so weiter. Eine Literatur, die das anders macht, ist gleich sehr subversiv und oft sehr kleinteilig.
Und zu diesem ganzen Bombast, finde ich, passt auch. Wir haben zum Beispiel gestern hier in der Lesart über Dua Lipa gesprochen, die sich auch jetzt für Literatur stark macht, genau wie Reese Witherspoon. Also das passt, finde ich, zu ihrer These, dass dann eben so Hollywood-Stars auf einmal so Protégés von Büchern werden, aber wahrscheinlich auch nicht gerade von so entlegenen Lyrikbänden oder experimentellen Romanen.
Ja, kann man ambivalent sehen. Das stimmt natürlich, dass auch da, wenn bei der Mio Mio Modeshow plötzlich einfach nur schicke Bücher gezeigt werden aus tollen Verlagen mit schicken Covern und so weiter, kann man auch da kulturpessimistisch klagen, auf jeden Fall. Gleichzeitig habe ich da schon auch das Gefühl, wir sind definitiv auch in anti-intellektuellen Zeiten. Es ist gerade nicht im Schwange überhaupt, sich komplex mit dieser Welt zu beschäftigen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass all diese Bookclubs eine große Gier danach, überhaupt miteinander zu lesen, auch Vorbilder zu haben, die lesen und so weiter, dass das schon eine Gegentendenz ist. Es gibt diesen Slogan, clever is the new cool. Mhm. Und das stimmt schon. Und vielleicht gilt das von einem Festival in Hildesheim wie Prosa Nova an, bis eben zu Dua Lipa oder so, dass überhaupt diese Sehnsucht danach, sozial miteinander über Bücher zu sprechen und so weiter, dass das einer der wenigen Hoffnungsschimmer ist gegen diese großen Marktbewegungen, bei denen immer einfach überall das gleiche Buch hinplakatiert ist und so weiter.
Und wie gesagt, Prosa Nova ist ja auch eben ein Zeichen dafür, dass es interessante und spannende und diskutierwürdige Gegenwartsliteratur gibt.
Unbedingt. Das ist davon ganz unbenommen. Und das ist auch was ich ganz toll finde. Ich habe da auch das Gefühl, dass die eigentlich viel selbstbewusster und trotziger irgendwie ist, als das, was ich beispielsweise vor jetzt schon vielen Jahren gedacht habe mit meinen Mitstreiterinnen, als wir dieses Festival begründet haben. Heute sind das Leute, die vor allem sich wirklich sehr trauen, einfach für sich zu gucken, was ästhetisch möglich ist und so weiter. Und die eben gar nicht diese Marktspiele und diese Überlegung, die ich hier jetzt anstelle, aus Marktsicht so stark mitmachen. Und deswegen so ein Festival und all solche Formen, Leseclubs und so weiter, tun uns allen einfach unglaublich gut.
Vielen Dank, Florian Kessler, dass Sie uns jetzt so optimistisch ins Wochenende zum Lesen schicken. Florian Kessler ist Hansa-Lektor und Mitbegründer von Prosa Nova. Das Festival findet bis Sonntag statt und wir werden am Montag in der Lesart auch noch mal einen Blick darauf werfen.